Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber vermutlich haben Sie ja genauso wenig geschlafen diese Woche wie ich und genauso schlecht. Erst der islamistische Anschlag in Wien und die quälende Frage, wie wir endlich verhindern können, dass Menschen mitten unter uns sich derartig radikalisieren, dass sie andere ermorden. Dann die Präsidentschaftswahl in den USA und wieder eine quälende Frage, diesmal, wie eine so zerrissene und radikalisierte Gesellschaft sich eigentlich wieder heilen soll. Und was mich dabei zusätzlich wachgehalten hat, das war dann auch der Blick nach Deutschland. Die Frage, wie radikal ist der politische Diskurs hierzulande und wie bekämpfen wir eine Radikalisierung, die bis zum Terror führen kann. Deshalb habe ich zwei Bücher herausgesucht. Das erste, das wirft einen Blick in den Bundestag. Wie vergiftet die Debatte da wirklich ist? Wie gehen PolitikerInnen zum Beispiel damit um, wenn sie hören, dass sie entsorgt werden sollen? Wenn nach all den Morddrohungen ein Politiker tatsächlich erschossen wird? Und wie kann ein Parlament in so einem Klima überhaupt noch funktionieren? Die Reporter Peter Dausend und Horand Knaup haben das recherchiert und ich habe beide eingeladen. Das ist unser erstes Thema. In der zweiten Hälfte dann dieser Sendung, da spreche ich mit dem Psychologen Ahmad Mansour. Er beschreibt nämlich in seinem Buch, wie er mit Jugendlichen und auch mit Straftätern gegen eine solche Radikalisierung arbeitet, gegen Extremismus. Und auch er beklagt eine Radikalisierung des öffentlichen Diskurses. Das sind die Themen heute in unserem Sachbuchmagazin. Herzlich willkommen. Dass auch Politiker Menschen sind, das ist ja eigentlich ein ziemlich banaler Satz, aber vielleicht muss man trotzdem immer wieder mal dran erinnern. Angesichts einer politischen Debatte, die zunehmend vergiftet erscheint und angesichts auch eines Tonfalls im Parlament, der ziemlich rau geworden ist, bis hin zu Morddrohungen und Vergewaltigungsfantasien, die kommen dann außerhalb des Parlaments, aber trotzdem, es ist rau. Was das mit Menschen macht, darüber haben Peter Dausend und Horand Knaup mit vielen, vielen Abgeordneten gesprochen und sie haben ein Buch darüber geschrieben. Alleiner kannst du gar nicht sein, heißt das Buch. Und ich habe mit beiden gesprochen. Guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Eine zentrale Erkenntnis in Ihrem Buch lautet ja, dass die Frauen im Bundestag diese vergiftete Atmosphäre ganz besonders heftig zu spüren bekommen. Sie zitieren da zum Beispiel die Grüne Claudia Roth mit dem Satz: Die Männer wollen sich zurückholen, was ihnen nicht gehört. Können Sie das erklären? Was meint die damit?
Ja, sie meint die Macht, sie meint die Dominanz, die Vorherrschaft. Sie müssen sich anschauen, der Bundestag hat jetzt eine Zusammensetzung, das sind gerade mal noch 30,2% Frauen vertreten. Ja? In der letzten Legislatur waren es 38%. Also der Anteil der Frauen im Bundestag ist signifikant zurückgegangen. Und das hat die Atmosphäre im Bundestag grundlegend verändert.
Wie?
Die Männerdominanz spielt eine Rolle. Beispielsweise, sobald eine Frau ans Mikrofon tritt im Bundestag, also im Plenum oder auch in ihrer eigenen Arbeitsgruppe in der Fraktion oder bei einer Fraktionssitzung, so sagen uns alle Frauen durch alle Parteien hindurch, wird es lauter. Die Männer fangen an zu tuscheln, drehen sich um, reden miteinander oder schauen auf ihr Handy, zeigen demonstratives Desinteresse. Das ist ein Beispiel.
Das gilt übrigens auch für die Regierungsbank. Nicht die Minister, aber die Staatssekretäre, die männlichen, die auf der Regierungsbank sitzen, auch die verfallen ins Zwiegespräch, in Dialoge, sobald eine Frau am Mikrofon im Plenum spricht.
Die hätten eigentlich nach 15 Jahren Kanzlerin lernen müssen, dass Macht nicht mehr männlich sein muss, oder?
Naja, aber das hat den Blick, glaube ich, so ein bisschen verstellt. Also, dass wir eine Kanzlerin haben, hat den Blick verstellt dahingehend, dass wir gar nicht hingeguckt haben, wie frauenleer sozusagen die Politik doch geworden ist. Wir hatten ja die Situation, dass wir nicht nur eine Kanzlerin hatten, sondern auch jetzt noch eine CDU-Vorsitzende. Wir hatten Ursula von der Leyen jetzt als Kommissionspräsidentin. Aber dahinter hat sich auf der mittleren Ebene hat sich das Parlament einfach von Frauen zunehmend entleert. Und das ist halt ein Riesenproblem, dass diese Grundstimmung sich verändert hat. Und für viele war ja auch immer Frau Merkel sozusagen dann die Ausrede. Wenn eine Frau sich beschwert hat über irgendwas, das hieß es, erzählten uns viele Frauen, dann hieß es immer, was wollt ihr denn eigentlich? Wir haben doch eine Kanzlerin. Also wir sind doch so modern wie nie.
Vor allem in der Union.
Blödsinn. Aber vor allen Dingen in der Union kam das, ist richtig.
Sie machen das mit einem historischen Vergleich sehr deutlich. Und zwar schildern Sie von Waltraud Schoppe die Premierenrede 1983. Da beklagt sie den Sexismus im Bundestag. Die fordert, dass die Vergewaltigung in der Ehe endlich unter Strafe zu stellen sei. Das hat dann nochmal bis 1997 gedauert. Und die Männer im Bundestag, die johlen. Die klopfen sich auf die Schenkel voll Lachen. Und Sie behaupten jetzt hier im Buch, dieses pubertäre Johlen und Schenkelklopfen, das sei heute wieder zurückgekehrt.
Na, wir behaupten es ja nicht nur, es ist ja wirklich passiert. Also es gibt ein Beispiel, da ging es um die Ferkelkastration. Das war das Debattenthema an diesem Tag und da stellten sich gleich zwei Abgeordnete der AfD hin und haben gesagt, was wollt ihr eigentlich? Was soll ich jetzt eigentlich sagen zu diesem Thema? Bei mir ist ja alles in Ordnung. Ja? Und einer von denen hat dann auch noch so demonstrativ unter die Gürtellinie gezeigt. Das hat, die Frauen haben sich da entsetzt abgedreht und es gab halt die AfD-Fraktion, total männerdominiert. Und da war dieses Bild, das man aus den 80er Jahren, frühen 80er Jahren kannte, war dann plötzlich wieder da. Und das ist ein Beispiel dafür, das gab es aber öfters, gab es auch bei anderen Debatten. Es ist wahrscheinlich nicht mehr in dieser Häufigkeit wie in den 80er Jahren, aber man hätte gedacht, das ist überwunden. Das sind Bilder, die der Vergangenheit angehören. Die jetzt haben wir nicht mehr, aber jetzt ist es wieder da.
Auch wie Frauen sich kleiden. Wenn eine Frau mit einer Lederjacke ins Parlament kommt, wird das kommentiert. Also das ist richtig regressiv, was da stattfindet.
Was haben Ihnen die Frauen im Bundestag erzählt, wie sie damit umgehen? Also es gibt ja einmal die Strategie Merkel, quasi alle Weiblichkeit ablegen und einfach in tausendfachen Hosenanzügen auftreten. Oder auch quasi trotzig zurückschlagen. Das wäre wieder Claudia Roth. Nicht leise werden.
Ja, so ist es ja auch. Also es gibt beides. Es gibt ein Verschrecktsein auf der einen Seite. Es gibt aber auch, dass eine CDU-Frau beispielsweise, eine, würde man altmodisch sagen, eine Grande Dame, ja, die sagt, ich bin jetzt auch Feministin im Bundestag in einer Rede. Hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal sage. Die Frauen im Bundestag reagieren sehr unterschiedlich. Manche ziehen sich auch ein bisschen eingeschüchtert, ein bisschen zurück. Manche geben vollkommen Kontra. Und manche auf eine sozusagen elegantere Art und Weise entdecken Sachen an sich, die sie vorher gar nicht so gewusst haben, was ja eigentlich auch interessant ist.
Hat auch was mit der Schlagfertigkeit der jeweiligen Person, der jeweiligen Frau zu tun. Den einen, die haben, tragen einfach das Herz auf der Zunge. Claudia Roth gehört dazu, Agnes Marie Strack-Zimmermann.
Das war die mit der Lederjacke, ne?
Das war genau, die mit der Lederjacke. Genau. Ja, da gibt es ja eine sehr schöne, da gibt's eine sehr schöne Anekdote. Also auch diese Lederjacke anhatte. Dann rief jemand von der AfD rüber, ja, Frau Strack-Zimmermann, wo haben Sie denn heute die Peitsche, wenn Sie schon in Leder kommen? Und da dreht sich Frau Strack-Zimmermann rum zu dem AfDler und sagt irgendwie, Herr Kollege, haben Sie einen Notstand zu Hause? Diese Chuzpe so zurückzuschlagen, hat ja nicht jede Frau und hat auch nicht jeder Mann natürlich.
Zwei Dinge fallen mir da auf. Das eine ist, dass Sie in Ihrem Buch ganz fantastische Szenen der Solidarität der Frauen untereinander beschreiben und ich mich frage, wo bleibt denn die Solidarität der Männer? Müssten die nicht als erstes aufstehen? Und das Zweite, Sie haben jetzt mehrfach die AfD angesprochen, dass Sie trotzdem in Ihrem Buch auch sehr klar machen, dieser maskuline Rollback, nenne ich das mal, ist gar nicht unbedingt eine Frage der AfD.
Na, die Männer müssen sich nicht unterhaken. Die sind ja nach wie vor in der Anzahl dominant und auch was das Klima angeht, ist ja dominant.
Ich meinte, die müssten sich eigentlich solidarisch mit den Frauen erklären und nicht nur die Frauen untereinander.
Ja, den Männern fehlt in der Tat gelegentlich und das mehr als früher die Sensibilität für solche Momente. Da ist was verloren gegangen auf der Strecke.
Aber es hat sich schon verändert mit der AfD prinzipiell. Die Stimmung im Bundestag hat sich natürlich verändert durch den Einzug der AfD. Das ist etwas, was wir haben ja mit vielen Männern und Frauen gesprochen, vielen Abgeordneten und auch Leuten, die ganz lange schon im Bundestag sind. Und wenn man fragt, was ist eigentlich die größte Veränderung in dieser Phase, das sagt die AfD. Also der Einzug der AfD hat die Grundstimmung im Bundestag grundlegend verändert. Mit der AfD ist der alte Sexismus wieder reingekehrt und es ist sogar Hass in den Bundestag gekommen.
Und diese Art zu diskutieren weckt natürlich ein Echo, das dann von außen wieder zurückkommt. Und da sind wir dann bei Morddrohungen gegen Abgeordnete, krasseste Vergewaltigungsfantasien gegenüber Frauen im Bundestag. Und da sprechen Sie auch mit den Menschen, wie gehen die damit um? Wie kommen die damit klar und wie gehen die abends über die dunkle Straße nach Hause, wenn sie tagsüber lauter Morddrohungen bekommen haben? Was macht das mit den Menschen?
Sehr unterschiedlich. Die einen härten sich ab, pansern sich ab, aber jemand wie Claudia Roth, die dann abends nach Hause geht, über die Straße geht und spürt oder hört, dass hinter ihr mehrere Männer gehen, die fragt sich dann schon, sind das die, die mir letzte Woche Morddrohungen haben zukommen lassen und wie komme ich jetzt möglichst schnell aus dieser Situation raus? Also in solchen extremen Fällen, Claudia Roth ist so ein Beispiel, oder Karamba Diaby, SPD-Abgeordneter aus Halle, dem ins Büro reingeschossen wurde. Er war nicht drin, das Büro stand leer, aber natürlich nimmt man das mit und schüttelt das nicht einfach ab und holt die Polizei und sagt, gut ist, sondern du weißt als Abgeordneter, du bist unter Beobachtung, dich hat jemand auf dem Kieker, du kriegst die Morddrohung teilweise sehr dezidiert. Man kann sich ein Stück weit panzern dagegen, aber ganz abschütteln kann man es nicht.
Und was auch passiert, was auch ein Riesenproblem ist, ist ja nicht nur bei den Abgeordneten so, auch wenn bei Nachwuchsorganisationen, die werden ja auch oft angegiftet. Also es gibt auch ein Beispiel von den Grünen, wo eine junge Frau, die halt in die Führungsetage der grünen Jugend irgendwie aufgestiegen ist, die hält eine Bewerbungsrede, spricht da von Feminismus, einen neuen Feminismus, den man braucht, und bekommt dann ganz böse Mails geschickt mit sexueller Gewaltandrohung und so weiter. Und wenn sie das bekommt und liest, fragt sie sich, kann ich das überhaupt machen? Halte ich das aus oder ist die Politik viel zu hart für mich? Also es ist ganz gefährlich, dass halt viele junge Leute, vor allen Dingen junge Frauen, dann vielleicht vor diesem Schritt hin weiterzugehen in der Politik, wir brauchen natürlich in der Politik gute Leute, eine Kehrtwende machen und sagen, das mache ich nicht mehr mit. Ich setze mich dem auf Dauer nicht aus und gehen erst gar nicht dahin. Und das ist natürlich, was Qualität des Nachwuchses dann betrifft, auch ein Problem.
Peter Dausend und Horat Knaup sind zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Die beiden haben ein Buch geschrieben über die Menschen im Parlament, wie die ticken und wie der immer schärfere Tonfall im Land, was der mit denen macht. Alleiner kannst du gar nicht sein. Unsere Volksvertreter zwischen Macht, Sucht und Angst, so heißt das Buch. Ja, und dieser Titel Alleiner kannst du gar nicht sein, das ist ein Zitat von Sören Barthol, SPD. Der spricht ja über die Einsamkeit, die er fühlt, persönlich, aber auch in der politischen Entscheidung. Was meint er?
Also ganz konkret meint er seine persönliche Entscheidung bei einer für die ganze Republik zentralen Abstimmung. Damals ging es um den Balkankonflikt und Rot-Grün hatte eine Mehrheit, aber keine komfortable Mehrheit. Und Gerhard Schröder, der damalige Kanzler, hat seine Fraktion ja immer auch ein bisschen damit gezwungen und auf Linie gebracht, indem er gesagt hat, wenn ihr nicht mitstimmt, dann ist die Regierung in Gefahr, dann ist unser Projekt in Gefahr. Und immer wieder, gerade für Grüne und SPD-Abgeordnete, die ganz heikle und schwierige Frage, kann ich einem Kriegseintritt, kann ich einer deutschen Beteiligung zustimmen? Und wenn ich nicht zustimme, wie mir eigentlich das mein Gewissen einsagt, vorsagt und wie es auch im Grundgesetz verankert ist, stürzt dann damit und unter anderem mit meiner nicht gegebenen Zustimmung die Regierung. Und dieser Konflikt, den hat Sören Barthol damals in diesen Satz gepackt. Aber er war längst nicht der Einzige.
Diese Einsamkeit der politischen Entscheidung, die spiegelt sich ja immer wieder. Und Sie haben ein ganzes Kapitel über die sogenannten Abweichler, die wirklich verdammt einsam sein können in der Politik. Abweichler, die zu ihrem Gewissen eben stehen, die nicht Kompromisse eingehen, die sie für faule Kompromisse halten, die eigentlich strahlende Helden dieser politischen Story sein müssten, die aber in der Regel abgestraft werden.
Ja, das kann passieren. Das kann passieren, dass man dann innerhalb der Fraktion nicht aufsteigt, wenn man so oft gegen die eigene Fraktion stimmt. Vor allen Dingen, was Horat gerade beschrieben hat, in Situationen, die halt ganz, ganz zentral wichtig sind. Dann gibt es Drohungen nach dem Motto, hier in der Fraktion wirst du nichts, wenn du jetzt nicht mit dir und der Stimme in die und die Richtung gehst. Es gibt aber auch Drohungen nach dem Motto, du wirst bei der nächsten Bundestagswahl gar nicht mehr aufgestellt. Das ist dann weniger wirkungsvoll, weil da lassen sich Kreisverbände nicht gern was reinreden von der Bundesspitze. Es gibt aber nicht nur Leute, die jetzt immer nur ihrem reinen Gewissen folgen wollen, sondern es gibt auch Abweichler aus taktischen Gründen. Also wenn jetzt eine Bundestagswahl wieder ansteht und es geht darum, dass man wieder aufgestellt werden will, dann verhält man sich manchmal auch so, wie es in der eigenen Parteibasis bei den Leuten, die einen aufzustellen haben, gut ankommt. Das ist dann nicht das Gewissen, das einen treibt, um abzuweichen von der Fraktionsmehrheit, sondern es ist die eigene Karriereoption. Und das kommt in der Fraktion natürlich gar nicht gut an.
Das war eigentlich der Ausgangspunkt auch unseres Buches, die Spannungsfelder mal auszuleuchten und wirklich auszuleuchten, auch ein bisschen hintergründiger, in denen sich die Abgeordneten befinden. Also jeder weiß, ich bin eigentlich nur meinem Gewissen verpflichtet. Wenn ich aber Projekte, Themen, politische Dinge durchsetzen will, dann brauche ich immer Mehrheiten. Das schaffe ich nur in einer geeinten Fraktion oder heute in geeinten Fraktionen, weil wir Koalitionen haben. Und diesen Spagat, auch wie gerade beschrieben, zwischen Wahlkreis, Ambitionen und Erwartungen der eigenen Basis, ganz andere Erwartungen der Fraktion in Berlin, diesen Spagat permanent einigermaßen hinzukriegen, das ist eine der großen Herausforderungen.
Diese Zwänge, die zeichnen Sie an auffallend vielen SPD-Biografien. Ist dieses Abstrafen von Abweichlern eine typische sozialdemokratische Sache oder geht das quer durch die Fraktion?
Nein, das gibt es auch in anderen Fraktionen. In der Unionsfraktion funktioniert das auch. Wir haben den Abgeordneten Wilsch als Beispiel zitiert, der in der Europafrage davon überzeugt war, dass die Griechenland-Bonds ein Fehler sind. Und er war eigentlich auf dem Weg nach oben und dieser Weg wurde abrupt gekappt. Und er ist heute ein aufrechter Hinterbänkler, ohne das jetzt negativ zu belegen. Es ist in der Tat auch so, dass Grüne zu Zeiten ihrer Regierungsbeteiligung und Sozialdemokraten die Konflikte, ja, wie soll ich sagen, also insbesondere diese Kriegseinsätze, die Militarisierung, Rüstungsexporte, da sind sozialdemokratische und grüne Abgeordnete gelegentlich in anderen Zwängen nochmal als Konservative.
Ja, weil Fragen anstanden, das stand ja sehr oft in dieser Zeit auch Fragen an, die gegen das eigene Selbstverständnis stehen. Von daher in dieser Situation waren, glaube ich, Rot-Grün sehr oft gestellt. Und in einer großen Koalition, die wir ja jetzt haben, ist es ja sowieso so, das sind ja nicht zwingend immer alles Gewissensfragen, aber da geht man natürlich auch in politische Sachfragen hinein, wo man Kompromisse finden muss, wo man sich weit von dem entfernt, was das eigene Selbstverständnis eigentlich ausmacht.
Das ist jetzt die Frage nach der politischen Einsamkeit gewesen, die vielleicht die Debatte bestimmt. In Ihrem Buch wird aber auch sehr deutlich, dass Bundestagsabgeordnete sehr häufig auch menschlich tatsächlich wirklich richtig einsam sind. Das ist dann dieser Tag, turbulent mit vielen Menschen umgeben und danach wartet das leere Berliner Apartment, die Familie ist weit, weit weg. Was haben Ihnen da die Abgeordneten erzählt? Wie gehen die damit um? Wie kommen die damit klar? Wenn die Alkoholiker?
Alkohol ist eine Methode zu kompensieren, gibt es aber bei Journalisten und in anderen Berufen ganz genauso. Aber Sie haben es richtig beschrieben, die Hälfte des Jahres, 22 Sitzungswoche, verbringen die Abgeordneten in Berlin, sind getrennt von ihrem eigentlichen sozialen Umfeld. Und in Berlin unter den Abgeordneten gibt es eigentlich einen permanenten Wettbewerb. Und selbst wenn Sie als Freunde oder als gute Bekannte in den Bundestag hineinkommen, irgendwann kämpfen sie, ringen sie, rangeln sie um den gleichen Posten, Ausschuss, Vorsitz, Berichterstatter beim Sachthema, stellvertretender Fraktionsvorsitz, Staatssekretärsposten schließlich. Irgendwann stoßen sie aufeinander und die allerwenigsten kriegen das konfliktfrei hin und die wenigsten Freundschaften bleiben bestehen.
Also Freundschaften in der Politik können nicht funktionieren? Sind immer strategisch?
Nein, es bleibt aber die Ausnahme. Je höher sie sich bewegen und je höher sie kommen in der Politik, desto weniger Posten, Positionen sind zu vergeben. Es verjüngt sich einfach wie bei jedem Anstieg und bei jedem Gipfel.
Ja, wenn wir ganz aktuell haben wir ja Beispiel. Ich meine, Laschet, Röttgen, die sind damals gemeinsam in den Bundestag eingezogen, kämpfen heute gegeneinander um den CDU-Vorsitz, waren auch schon mal Kontrahenten, als es um den CDU-Vorsitz und die Kandidatur für Ministerpräsidentenposten in NRW gab. Diese Freundschaft ist schon lang zerbrochen. Und es gibt viele Beispiele für zerbrochene Freundschaften. Es gibt aber auch Beispiele für Freundschaften, die gehalten haben. Aber das sind dann in der Regel Freundschaften, die sich irgendwo im politischen Mittelbau abspielen. Wenn Freunde um Spitzenpositionen konkurrieren, ist es oftmals daran gescheitert und zerbrochen.
Wird die Luft dünn.
Ja. Am Ende Ihres Buches, da beschreiben Sie ein paar sogenannte Störstellen. Da nennen Sie zum Beispiel den Fetisch-Fraktionszwang, über den haben wir gerade schon gesprochen, darüber, dass Querdenken unerwünscht sei und auch diese sprachliche Balance zwischen Entgrenzung und Hypersensibilität. Wenn wir irgendwie wollen, dass der Diskurs in Deutschland wieder besser und konstruktiver wird, wenn Sie jeder einen Punkt nennen, was wäre das, was müssten wir als erstes angehen?
Die sprachlichen Dinge, die das Ganze kompliziert machen, kommen ja von unterschiedlichen Ecken. Also ist die AfD beispielsweise versucht ja zu enttabuisieren, schrittweise, indem der Begriff des Völkischen immer wieder eine Rolle spielt bei denen. Auf der anderen Seite gibt es einen Gegenreflex bei Linken, der politischen Linken allgemein, die Dinge auch ein bisschen zu dramatisieren, wie ich finde. Also nicht jede Äußerung ist automatisch immer homophob oder sexistisch oder rassistisch. Da muss man auch ein Stück weit abrüsten. Also gegen die echten Verfehlungen wirklich klar Stellung beziehen, aber auch nicht hypersensibel sein. Weil dann hat man das Gefühl, auf der einen haben viele Leute, glaube ich, das Gefühl, man darf nicht mehr sagen, was man eigentlich denkt. Das ist falsch, ja. Aber es gibt halt im politischen Alltag oftmals Anwerfungen von linker Seite, wo ich glaube, das gibt den Leuten, die so denken, Futter. Und da sollte man, glaube ich, diese Hypersensibilität ein bisschen zurückdrängen. Das wäre sozusagen mein Wunsch.
Also klare Kante an der Stelle, wo es wirklich angebracht ist.
Wo es wirklich angebracht ist.
Herr Knaup, Ihr Vorschlag?
Ja, die Formalisierung der Sprache, würde ich sagen, das Reden in Stanzen, bei denen sich das Publikum schon nach dem zweiten Satz im Grunde abwendet, weil es diese Formalsprache schon 100-mal gehört hat und damit auch nichts mehr anfangen kann. Also da müssen sich, sollten sich Politiker sehr viel mehr Mühe geben, um auch darüber den Kontakt zu ihren Wählern, Wählerinnen wiederherzustellen, der ja an vielen Stellen doch verloren gegangen ist.
Das sagt Horand Knaup. Er hat zusammen mit Peter Dausend das Buch geschrieben: Alleiner kannst du gar nicht sein. Unsere Volksvertreter zwischen Macht, Sucht und Angst. Das kostet 22 Euro und ist bei DTV erschienen. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Und da sehen wir uns heute an, wie zerrissen die Gesellschaft eigentlich ist, wie radikalisiert. Und deshalb habe ich Ahmad Mansour eingeladen. Der Psychologe, der ist vor anderthalb Jahrzehnten aus Israel nach Deutschland gekommen, nachdem er dort einen Anschlag miterlebt hat und die Zerrissenheit des Landes nicht mehr ertragen hat. Hier jetzt arbeitet er als Psychologe in Schulen und in Gefängnissen und er will verhindern in der Arbeit, dass junge Menschen radikalisiert werden bis hin zum Terror. Und deshalb wollte ich als erstes von ihm wissen, was er empfunden hat, als er von dem islamistischen Anschlag in Wien gehört hat.
Traurigkeit. Ich habe so eine Art von laufenden Gedanken, die immer wieder kommen, wenn ich von Anschlägen erfahre. Diese Gedanken, diese Erinnerung habe ich mitgebracht und wollte eigentlich das nie wieder hier erleben. Und ich merke in den letzten Monaten und Jahren, dass es öfter und öfter kommt, dass es näher und näher kommt. Das macht mich traurig, vor allem, weil ich in diesem Land eigentlich eine bessere Zukunft für mich und meine Familie suchte. Und jetzt merke ich, dass diese Zerrissenheit, die ich damals verlassen wollte, in Deutschland wieder treffe.
Ihr aktuelles Buch, das trägt den Titel Solidarisch sein mit einem Ausrufezeichen. Das ist ein Buch gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und gegen Hass. Sie schreiben in Ihrem Buch aber auch, dass nach diesen ganzen Anschlägen, Halle habe ich schon genannt, aber auch nach dem rassistischen Anschlag in Hanau, Sie schreiben, die Mehrheitsgesellschaft fühlt sich nicht wirklich betroffen. Es gibt die üblichen Bekundungen, es gibt die üblichen Blumen. Aber, schreiben Sie, ich will die Blumen nicht mehr.
Nein. Das können wir auch als Gesellschaft nachhaltig und langfristig nicht tun. Wenn wir wirklich solidarisch sein wollen, wenn wir wirklich was verändern wollen, dann können wir nicht immer wieder sagen, das trifft die anderen. Und dann fühlen sich Politiker irgendwie verantwortlich, einen Tweet zu schreiben, Sonntagsreden zu halten. Und in zwei Wochen will keiner davon was wissen. Die Opfer sind alleine, die Radikalisierungstendenzen sind da, die Zerrissenheit in dieser Gesellschaft ist nicht verschwunden, aber wir bleiben ohne nachhaltige Konzepte, ohne dass wir etwas entwickeln, ohne dass wirklich was passiert. Bei allen diesen Anschlägen, da wünsche ich mir einen ganz anderen Umgang, einen ganz anderen solidarischen Umgang mit der Situation, die wir gerade erleben.
Ihr Vorwurf, den Sie in dem Buch erheben, der ist ja hart. Sie schreiben dort die Solidaritätsbekundungen, da gehe es so oft gar nicht wirklich um Solidarisierung mit der angegriffenen Minderheit, sondern um die Aufrechterhaltung der eigenen moralischen Fassade. Wie kommen Sie zu diesem Urteil?
Das kann man auch heute beobachten. Wissen Sie, wenn Rechtsradikalismus Terror betreibt, dann sehe ich in einer gewissen Blase eine Empörung Menschen, die leidenschaftlich diskutieren und sagen, das geht nicht. Aber genau diese Menschen schweigen, wenn islamistische Anschläge passieren. Ist das solidarisch? Ist das solidarisch, wenn wir uns nur empören, wenn die Täter Islamisten sind und bei Rechtsradikalen von Einzeltätern sprechen? Ist das solidarisch, wenn wir nur unsere eigene selektive Wahrnehmung bestätigen fühlen, sogar die Opfer instrumentalisieren, um uns moralische fühlen und bei den anderen Taten das Gefühl vermitteln, ja, wir müssen jetzt daraus keine große Geschichte machen? Das beobachtet man heute. Das beobachtet man auf Twitter, in sozialen Medien, das beobachtet man auch in den Aussagen mancher Politiker, die in den letzten Tagen wirklich Schwierigkeiten gehabt haben, das Wort Islamismus überhaupt zu nennen. Diejenigen, die bei Rechtsextremismus sehr deutliche Worte finden, um auch die Wurzel des Übels zu nennen, zu Recht. Aber beim Islamismus will keiner irgendwie dahinter schauen. Das sind genau die unsolidarischen Verhältnisse, die ich nenne und die mich absolut stören.
Die stören Sie und über diese Debattenkultur, die in Ihren Augen sehr schief läuft, haben Sie ein ganzes Kapitel auch in diesem Buch geschrieben und darauf kommen wir auch noch. Auf diese merkwürdige Mischkonstellation zwischen Islamismus und Rechtsextremismus und Antisemitismus will ich ein bisschen konkreter mit Ihrer Arbeit kommen. Ich habe vorhin schon angedeutet, Sie arbeiten mit Jugendlichen, Sie arbeiten auch mit straffälligen jungen Menschen und Sie beschreiben einen Workshop, da sind zwei Teilnehmer. Der eine ist Khaled, ein IS-Sympathisant und der andere Alex, der sitzt im Gefängnis, weil er einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft verübt hat. Man könnte meinen, die beiden sind so unterschiedlich, wie sie nur sein können. aber Ihre Erfahrungen mit denen deuten was anderes an.
Also die beiden glaubten auch, dass sie sehr unterschiedlich sind und dass sie nichts Gemeinsames haben. Sie waren selber überrascht, nicht nur wir, die Leiter des Workshops gewesen. Wir machen eine Präventionsarbeit im Gefängnis. Wir haben bemerkt, dass Gefängnisse Orte, wo Menschen, die da sitzen, auf der Suche nach neuen Anfang, nach Orientierung, Halt, nach Anerkennung, die sie natürlich aufgrund ihrer Strafen nicht bekommen. Und wir wollen schneller sein als die Extremisten, die genau diese Gruppe ansprechen wollen, die genau diese Gruppe anwerben, und zwar mit Erfolg, wie wir auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen.
Was tun Sie mit ihnen?
Wir bieten Dialogplattformen, wo genau die Faktoren, die zur Radikalisierung führen, angesprochen werden. Diese Faktoren findet man im Islamismus genauso auch im Rechtsextremismus. Also die Unmündigkeit, die patriarchalische Strukturen, die Suche nach Entlastung dadurch, dass man die Verantwortung abgibt, dass man eine kollektive Identität annimmt, die ihn stärker gibt, indem man seine Minderwertigkeit, seine Verunsicherung irgendwie auch abdecken kann. Das ist aber auch genauso die antisemitische Haltungen, die in beiden Gruppen vorhanden, oder das Misstrauen gegenüber dem Mainstream, die Neigung zu Verschwörungstheorien. Alle diese Themen werden auf eine Art und Weise angesprochen, dass es nicht belehrend wirkt, sondern wir spielen Theater, das heißt theaterpädagogische Rollenspiele werden bestimmte Situationen aktivieren, zum Beispiel Vaterfigur, zum Beispiel das Thema Israel, zum Beispiel das Thema Opfer- und Feindbilder. Also wir spielen selber und hoffen, dass unsere Themen genau diese Nachdenken in den Köpfen aktiviert und die Jugendlichen fangen an, ihre Meinung zu sagen.
Wenn es dann also solche Rollenspiele gibt, Vater-Sohn-Situationen, da geht es ja um diese patriarchalen Verhältnisse, also einen ganz strengen Vater, der mit Gewalt seine Meinung durchsetzt. Warum finden das sowohl Islamisten als auch Rechtsextreme, jetzt in dem Beispiel mit Khaled und Alex, warum finden die das beide gut, wenn der Vater so einer ist, der so draufhaut?
Wissen Sie, ich habe in meinem Leben hunderte von Extremisten begleitet und ich habe ihre Biografien angeschaut und merkte, dass eine der Sehnsüchte dieser Jugendlichen ist der Sehnsucht nach einer Vaterfigur, die sie in ihrer Familie nicht haben. Eine starke Autorität, die den Weg gibt, die diese Jugendliche sozusagen Orientierung zeigt. Das ist der Wurzel der radikalen Tendenzen. Das ist der Sehnsucht viele dieser jungen Männer, die sich radikalisieren. Und das zeigt sich in diesem Rollenspiel. Indem wir das spielen, haben wir eine gewisse Identifikation mit dem Aggressor. Das ist etwas, was Wahnsinn bei beiden Gruppen zu merken. Sie sind leidenschaftlich dabei, genau diese Vaterfigur zu verteidigen und zu sagen, dass auch seine Autorität, seine Art und Weise, mit seinem Sohn umzugehen, der nicht schön ist, der erniedrigt ist, gut zu finden. Und genau dieses Thema versuchen wir anzusprechen, weil diese Sehnsucht nach einer starken Vaterfigur wird genau von den Ideologien benutzt, um diese Jugendlichen zu radikalisieren. Das ist eine Arbeit, die wir auch immer wieder machen wollen, um die Jugendlichen vielleicht, wenn es so weit ist, auch die Möglichkeit zu geben, über diese Rollenspiele, über unseren Austausch nachzudenken und vielleicht anders zu entscheiden, als ohne diese Workshop-Besuch zu haben.
Sie gehen aber auch zu Jugendlichen in Schulen, die gar nichts Schlimmes angestellt haben, von denen Sie hoffen, dass Sie das auch nie tun werden. Auch da machen Sie Rollenspiele, zum Beispiel Fatma verliebt sich in Thomas, also eine Muslimin in einen nicht-muslimischen Deutschen. Das Bemerkenswerte ist ja, wie Sie beschreiben, dass die Mehrheit der muslimischen Jugendlichen eigentlich sagt, nee, geht auch gar nicht. Das kann gar nicht funktionieren, weil der ist ja ein Deutscher. Und dann sagen sie zurück, na, ihr seid doch auch Deutsche. Und dann sagen die, ja, aber Muslime.
Ich verstehe meine Präventionsarbeit als eine Art von Unsicherungsarbeit. Das bedeutet, viele dieser Jugendlichen haben nicht wirklich darüber nachgedacht, sondern sie haben automatisch bestimmte Einstellungen übernommen, entweder von Eltern, manchmal von Moscheevereinen, manchmal auch von der Peergroup. Ja? So sind die Regeln und man muss diese Regeln folgen. Sie werden nicht als mündige Menschen großgezogen, um patriarchalische Strukturen in Frage zu stellen, sondern sie müssen folgen, sie müssen das tun, was eigentlich der Familien überhaupt von ihnen erwarten. Und wir verunsichern, indem wir genau solche Themen in Frage stellen, Alternativen zeigen und sagen, schau mal, ich bin doch ein Mensch mit Migrationshintergrund, aber ich habe kein Problem, dass meine Tochter sich in einen Thomas verliebt. Ich bin glücklich, wenn sie ihr Liebe gefunden hat, wenn sie glücklich leben kann. Und viele Jugendliche lehnen das ab, aber sie denken darüber nach. Und wenn wir das nochmal tun und dann irgendeiner oder zwei Personen einen Workshop sich auch positiv äußern zum Thema, dann entsteht ein Diskurs. Und dieser Diskurs ist viel besser, als wenn ich komme und sage, in Deutschland herrscht die Gleichberechtigung, das muss man tun, sondern sie sollen alleine auf die Idee kommen und auch verstehen, warum Freiheit für sie auch attraktiv sein kann.
Für mich bemerkenswert war dieses Moment, das Sie da beschreiben in dem Buch mit Fatma und Thomas, dass die Jugendlichen selber eine Unterscheidung zwischen den Deutschen und uns Muslimen aufmachen und sich damit eigentlich selber ausgrenzen.
Naja, wir haben einen Diskurs über Rassismus, der meiner Meinung nach in eine Schieflage ist. Wir haben Experten, die uns beibringen wollen, Rassismus gibt es nur von weißer Richtung Minderheiten. Und ich wollte auch in diesem Beispiel, in diesen Fällen, die ich erlebt habe, zeigen, dass auch unter Minderheiten auch rassistische Zuschreibungen gibt. Die dürfen wir nicht verdrängen und nicht sagen, nur der alte weiße Mann kann Rassist sein und alle anderen sind Opfer. Und genau dieses Beispiel zeigt, wie komplex das Thema ist und wie vereinfacht unser Diskurs über so ein wichtiges Thema wie Rassismus ist.
Ignorieren Sie damit nicht die Machtverhältnisse? Die weißen Rassisten sind eben eine deutlich größere Mehrheit als nicht weiße Rassisten.
Absolut. Ich rede hier aber nicht von strukturellen Unterschieden, sondern von Einzelfällen, die absolut existieren. Und wenn Sie die Geschichte von Stefanie zum Beispiel lesen, die in eine deutsche Schule mit überwiegend Menschen mit Migrationshintergrund, wie viel sie gelitten hat, wie viel Rassismus sie erfahren hat, dann können Sie nicht vor ein Machtverhältnis haben. Sie war in der Minderheit in dieser Schule. Und deshalb muss das auch eine Betrachtung finden.
Sie scheinen in dem Buch immer wieder zu kritisieren, dass Kritik an Problemen, wenn sie in Minderheiten auftreten, beiseite gewischt werden als rassistisch. Jetzt zum Beispiel dieses Einzelbeispiel von der Stefanie, da könnte man sagen, statistisch ist das vielleicht nicht weiter relevant, aber für diese Stefanie ist es natürlich sehr relevant. Und Ähnliches beobachten Sie, glaube ich, wenn es um muslimischen Antisemitismus geht, wenn es um Ehrenmorde geht. Können Sie das erklären, was für einen Abwehrmechanismus beobachten Sie da?
Na, erstmal bin ich der Meinung, dass Probleme immer mehrdimensional sind. Das bedeutet, wenn wir über die Mehrheitsgesellschaft ansprechen und die Probleme beim Umgang auch mit Flüchtlingen oder mit Minderheiten, bedeutet das nicht, dass die Minderheiten auch nicht ihre eigenen Probleme haben und Herausforderungen, die man anspricht. Aber indem wir eindimensional diese Debatte führen, verlassen wir eigentlich die Realität. Wir bilden uns eine Realität, die sehr, sehr weit von das, was eigentlich im Alltag, in unserem Leben passieren. Wenn Menschen nicht bereit sind, über Ehrenmorde zu sprechen, weil man meinte, auch in der deutschen Gesellschaft Familiendramas gibt, wenn man nicht bereit wäre, über Sexualfeindlichkeit unter Jugendlichen, die aus patriarchalischen Strukturen kommen, weil meinte, patriarchalische Strukturen gibt es in der Mehrheitsgesellschaft, helfen wir kein einziger Opfer. Es sind Tatmotive, Sozialisationen, Gründe, die tiefgreifend entstehen, die wir erstmal verstehen müssen, um vor allem Lösungen anzubieten. Wenn ich alles verallgemeine, relativiere, verdränge, dann helfen wir nicht die Menschen, die diese Hilfe brauchen, um zu einer Demokratie zu gehören, um Demokraten aus ihnen zu werden, sondern wir behandeln sie stiefmutterlich, übrigens wieder rassistisch, weil wir genau diese Minderheiten von irgendwelcher Eigenverantwortung und Kritik schützen wollen, was nicht im Sinne einer Gleichberechtigung ist.
Diese Kritik formulieren Sie in Ihrem Buch teilweise so pointiert, dass mir doch ein bisschen die Ohren geschlackert haben. Zum Beispiel an einer Stelle schreiben Sie, es sei ein wichtiger erster Schritt, sich von denen zu distanzieren, jetzt Zitat, die den Rassismusbegriff für politische oder persönliche Gewinne missbrauchen. Haben Sie dafür ein Beispiel?
Diejenigen, die zum Beispiel der Meinung sind, Rassismus kann nur von einer weißen Gesellschaft Richtung Minderheiten passiert, verfolgen in der Wissenschaft die postkolonialistischen Theorien, die der Meinung sind, alle Übel, der im Nahen Osten oder in ehemaligen kolonialen Ländern passiert, ist nur aufgrund der Kolonialismus passiert. Das ist eine Theorie, die genau das, was ich vorher angesprochen habe, deutlich macht. Diese Menschen werden nicht als gleichberechtigt wahrgenommen, die eine eigene Verantwortung haben. Wenn man die muslimischen Länder schaut, dann natürlich hat der Kolonialismus da viel Übel geschehen lässt, aber es gibt auch Eigenverantwortung. Es gibt Entwicklungen, die in der den letzten Jahren, was politischer Islam angeht, was Regime, was autoritäre Systeme angeht, die mit dem Kolonialismus nicht mehr zu tun. Aber genau diese, meiner Meinung nach, rassistische Betrachtung, wissen Sie, was Rassismus ist? Das ist die Kategorisierung von Menschen in Gruppen. Und wenn ich dann von weißen Männern als eine homogene Gruppe, dann ist das auch eine Art von Kategorisierung. Nur wenn wir verstehen, dass Rassismus eine menschliche Art und Weise, das Leben zu betrachten und davon uns frei machen wollen, dann müssen wir die Mehrdimensionalität verstehen, begreifen und diese Debatte in eine andere Richtung bringen, außer jetzt das politisch zu nutzen, um bestimmten Europäer oder weißen Männer irgendwie schaden zu wollen.
Ganz am Anfang habe ich gesagt, Sie haben 2004 Israel verlassen, um aus dieser zerrissenen Gesellschaft herauszukommen. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch, die Debatten, die wir heute führen, erinnern Sie ein bisschen an Israel in den 1990er Jahren. Wie kommen wir da raus?
Wir brauchen ganz andere politische Führung, die die Verantwortung für die Entwicklung in dieser Gesellschaft wahrnimmt und bereit wäre, ganz andere Diskurse zu führen, die die Menschen einig machen, die die Menschen zusammenbringen. Wir führen Diskussionen, wo wir Menschen ganz schnell ausschließen. Und wir brauchen ganz andere Wir-Gefühle in dieser Gesellschaft, die nicht anhand von Herkunft oder von politischer Lage oder von Religionszugehörigkeit, sondern die Trennlinien müssen zwischen Demokraten und Nicht-Demokraten laufen. Wir müssen alles tun, um Menschen zu gewinnen und nicht Menschen zu verlieren. Und wir gewinnen Menschen, indem wir klar, selbstbewusst unsere Werte kommunizieren und Menschen dazu einladen, Teil von einem Wir zu sein und nicht immer wieder Diskurse führen, wo wir sagen, wer nicht dazu gehört.
Solidarisch sein, so heißt das aktuelle Buch von Ahmad Mansour, über das wir gesprochen haben. Untertitel: Gegen Rassismus, Antisemitismus und Hass. Das kostet 12 Euro und ist bei S. Fischer erschienen. Vielen Dank.
Gerne.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.